Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, ich komme heute mit zwei Fällen, die so indirekt mit meiner Mutter was zu tun haben.
Aha, du machst das ja spannend.
Naja, der erste Fall, da hat meine Mutter gesagt, und zwar, das war 1974, das ging so durch ganz Deutschland, dieser Fall. Und da hatte sie mir von erzählt und mich gebeten, dass ich diesen Fall mal präsentiere.
Okay.
Aber da kann man nicht viel von präsentieren, weil es da nicht viel gibt zu.
Und deshalb hast du noch einen zweiten im Gepäck?
Genau. Und zwar in diesem Fall ging es darum, um den Tod von Maria Luise Artmeier. Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Und zwar, wenn man jetzt zurückrechnet, ja, das ist jetzt 48 Jahre her, dieser Fall. Und meine Mutter denkt da immer noch dran, weil da wirklich viel damals drüber berichtet wurde, weil der so mysteriös war.
Also wie für dich der Akazienweg?
Ja, so zum Beispiel. Und zwar nachts um 23 Uhr fuhr Maria Luise Artmeier einen roten Ford Escort unkontrolliert über die Schleißheimer Straße in München. Er fasst zwei Passantinnen und bleibt im Bahngleis hängen. Und hinter diesem Steuer des Wagens sitzt blutüberströmt die sterbende Maria Luise Artmeier, 25 Jahre alt. Ihr Mörder stach ihr mit einem Messer direkt ins Herz und die Ärzte können das Leben der jungen Frau nicht mehr retten. Was sich vorher abgespielt hatte, kann sich auch keiner erklären. Sie war jedenfalls vorher mit Freunden essen, stieg dann in ihr Auto und da muss der Mörder sie irgendwie aufgelauert haben. Das Krasse bei der ganzen Geschichte ist, früher gab es ja noch keine Zentralverriegelung. Das heißt, sie ist ja in das Auto eingestiegen und muss entweder den Täter auf der anderen Seite, indem sie den Knopf hier hochgemacht hat vom Auto, in das Fahrzeug gelassen haben. Oder der hat sich irgendwie Zugang ins Fahrzeug verschafft und hat sie von hinten dann irgendwie mit dem Messer erstochen. Aber wie kann sie dann noch fahren? Weil wenn du einen Messerstich in ein Herz bekommst, stirbst du innerhalb von 15 Sekunden. Und das heißt, sie mussten ja noch den Wagen gestartet haben, Gas gegeben haben und 200 Meter gefahren. Und das geht nicht. Und das ist halt das Mysteriöse an diesem Fall. Und der ist bis heute nicht gelöst.
Aber es kann doch dann sein, dass sie gar nicht mehr wirklich gefahren ist, sondern dass sie einfach schon bewusstlos war zu dem Zeitpunkt. Nach diesen 15 Sekunden, weißt du?
Aber sie musste ihn ja noch gestartet haben. Das schaffst du doch nicht in der Zeit.
Weiß ich nicht.
Jedenfalls, das ist dieser mysteriöse Fall, wo meine Mutter sogar heute noch drüber nachdenkt.
Das kann ich verstehen, ja.
Dann kommen wir jetzt mal zu deinem Fall heute.
Ja, mein Fall, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist aufgeklärt.
Meiner auch.
Dein zweiter Fall?
Ja.
Sehr gut. Und zwar, wir gehen in das Jahr 2006 nach Salt Lake City in Utah. Der 5.6. Edward und Lois Smart leben in einem schönen Einfamilienhaus mit ihren 6 Kindern. Und die 9-jährige Mary Catherine und die 14-jährige Elizabeth teilen sich ein Zimmer. Nachts wird Mary Catherine auf einmal wach, weil ein Mann in dem Zimmer steht.
Oh.
Er ist schwarz gekleidet. Sie erkennt sein Gesicht nicht, aber sie hört seine Stimme.
Und die kennt sie?
Irgendwie kommt ihr die Stimme bekannt vor. Sie merkt aber sofort, dass sie sich auf gar keinen Fall bemerkbar machen darf und tut so, als würde sie schlafen. Der Mann geht zu Elizabeth, bedroht sie mit einem Messer und sagt ihr, sie muss mitkommen, sonst tötet er ihre Familie. Daraufhin geht Elizabeth mit diesem Mann und Mary Catherine liegt nach wie vor in diesem Bett, völlig panisch natürlich, wartet kurz und will sofort ihre Eltern verständigen. Sie geht also ganz langsam zur Tür, um aus dem Kinderzimmer rauszugehen zu ihren Eltern und sieht auf dem Gang immer noch diesen Mann mit ihrer Schwester. Sie kriegt wieder Panik, läuft zurück in ihr Bett und bleibt da circa 2 Stunden, bis sie sich erneut raustraut. Diesmal geht sie zu ihren Eltern, die erstmal davon ausgehen, dass sie schlecht geträumt hat, bis sie dann merken, ihre Tochter ist weg. Und die Polizei verständigen. Und dann passiert erstmal ganz lange nichts. Bis die Eltern sich entscheiden, das Ganze an das amerikanische Aktenzeichen XY zu geben. Also America's Most Wanted. Ich habe ja gesagt, das Ganze ist im Juni passiert. Und die Mary Catherine hat in dem Moment eben kurz gedacht, sie kennt die Stimme, aber sie konnte die nicht zuordnen. Und die Schwester blieb weg. Die Polizei hat zwar Verdächtige gehabt und sie dachten auch, sie hätten vielleicht jemanden, der damit zu tun haben könnte. Aber sie kamen nicht so richtig weiter. Keiner wusste, ob Elizabeth tot ist oder entführt. Und alle wurden immer verzweifelter. Im Oktober 2002 saß Mary Catherine und hat durch ein Buch geblättert. Und auf einmal fällt ihr der Name Emanuel ein. Und sie erinnert sich, woher sie die Stimme kennt. Und zwar war vor einiger Zeit jemand bei denen zu Hause gewesen und hat das Dach repariert. Der nannte sich Emanuel und zu ihm gehörte diese Stimme. Die Familie ging zur Polizei und die Polizei war sehr skeptisch, weil sie war 9. Es war schon einige Zeit vergangen. Man dachte, sie bringt da bestimmt was durcheinander, aber die Eltern haben trotzdem ein Phantombild anfertigen lassen und das in die Medien gestreut, unter anderem eben zu dem amerikanischen Aktenzeichen XY. Am 12.03.2003 erkennen unabhängig voneinander zwei Paare den Mann, der mit einer Jugendlichen und einer Frau unterwegs ist, melden ihn bei der Polizei und er wird festgenommen. Und das Mädchen ist Elizabeth. Und was war jetzt die ganze Zeit über mit ihr passiert? Emanuel war in Wirklichkeit Brian David Mitchell, der in seiner Kindheit von seinem Vater massiv unter Druck gesetzt wurde, Pornobilder zu gucken. Und der ihn beispielsweise im Wald ausgesetzt hat, als er noch ganz klein war und gesagt hat, das stärkt quasi seinen Charakter, wenn er den Weg alleine nach Hause findet. Also er hat im Grunde auch schon Missbrauch in seiner Kindheit erlebt, war dann zweimal verheiratet und hat auch da die Frauen und vermutlich auch die Kinder missbraucht. Er heiratet irgendwann Wanda, die mehrere Kinder mit in die Ehe bringt. Und die beiden treten einer Kirche bei und sind als Propheten unterwegs. Sie predigen auf der Straße und verdienen sich eben ein bisschen Geld nebenbei, unter anderem eben der Emanuel bei dem Haus von Elizabeth Smart. Er hatte vermutlich, als er dort war, Elizabeth entdeckt und sie sich ausgesucht, denn er hat behauptet, er sei ein Engel, der gegen den Antichrist kämpfen müsse und dafür müsse er mehrere Jungfrauen quasi sammeln, die ihn dann bei dem Kampf unterstützen würden. Und nach der Entführung wurde Elizabeth in einen Wald gebracht, wo Wanda und Brian in einem Zelt gelebt haben. Und dort hat Wanda, also seine Frau, eine Zeremonie durchgeführt, sodass sie Elizabeth und ihn verheiratet hat. Und ab dem Zeitpunkt hat er Elizabeth regelmäßig vergewaltigt, an einen Baum gefesselt, sie wie sein Vater ihn damals gezwungen, sich Pornobilder anzugucken, sie unter Drogen- und Alkoholeinfluss gesetzt, über viele Tage ausgehungert und wenn sie sie gefüttert haben, dann mit Müll. Und irgendwann haben sie aber angefangen, mit ihr auch unterwegs zu sein. Also sie sind auch mit ihr rausgegangen und haben versucht, sie zu verhüllen. Und da gab es einmal eine ganz tragische Situation, wo in einer Bücherhalle die drei aufgefallen sind, weil sie eben so komisch gekleidet waren und so verhüllt waren. Und die Polizei kam und der Brian hat einfach behauptet, das sei die Tochter. Und er könnte die Kopftücher der beiden Frauen nicht abnehmen, weil das seine Religion nicht zulasse. Und der Polizist wollte dann natürlich von den beiden Frauen oder dem einen Mädchen und der Frau hören, ob das stimmt. Und darauf sagte Brian, dass die aufgrund der religiösen Vorgaben nicht reden dürften.
Ach, krass.
Und so ist der Polizist wieder gegangen und Elizabeth war zu dem Zeitpunkt schon ganz nah dran, gerettet zu werden. Und sie hat auch selber gesagt, dass sie sich im Nachgang gefragt hat, warum sie da nichts gesagt hat.
Du bist in Schock irgendwie.
Genau, sie war völlig gelähmt vor Angst. Mhm. Das hat sie auch gesagt. Aber solche Situationen gab es häufiger, dass sie eben draußen war. Aber es brauchte dann eben diese zwei Paare, die das Ganze gemeldet haben und sie da quasi aktiv aus dieser Geiselnahme befreit haben. Wanda hat 15 Jahre bekommen und ist seit 2018 auf freiem Fuß. Mitchell hat lebenslänglich bekommen. Allerdings hat es über 8 Jahre gedauert, bis der Prozess stattgefunden hat, weil Mitchell die ganze Zeit versucht hat, darauf zu plädieren, dass er nicht zurechnungsfähig sei. Und die Elizabeth ist mittlerweile Aktivistin und setzt sich eben dafür ein, dass Kindern so etwas nicht mehr passiert, hat auch ein Buch geschrieben, ist verheiratet und hat 3 eigene Kinder.
Ja, das ist ja auch irgendwie so ein Filmstoff, ne, finde ich.
Stimmt.
Dieser Fall. Ja. Also schon gruselig.
Ja.
Ja, dann komme ich jetzt zu meinem Fall. Mein Täter, zu Deutsch, Anders Behring Breivik, dürfte vielen von euch bekannt sein, denn er verübte die Schreckenstaten von Oslo im Juli 2011 aus. Und das ist auch schon wieder 13 Jahre her.
Ja.
Ich sagte ja am Anfang, das hat wieder eine Verbindung mit meiner Mutter. Und zwar, es ist eigentlich schon krass, wenn man da so drüber nachdenkt. Meine Mutter wollte mit ihrer Freundin eine Kreuzfahrt nach Norwegen machen und unter anderem auch nach Oslo. Und sie ist genau 2 Wochen vorher an dem Ort gewesen, wo der Bombenanschlag war und saß genau gegenüber in einem Café. Das ist doch heftig,
ja,
oder? Und sie wollten eigentlich diese Fahrt 2 Wochen später machen, haben nur keine Balkonkabine mehr bekommen. Und deswegen haben sie gesagt, müssen wir jetzt 2 Wochen vorher fahren. Das war vielleicht sogar ihr Glück.
Ja, absolut.
Und meins ja auch.
Ja.
Anders wurde am 13.02.79 in Oslo geboren und ist aktuell 44 Jahre alt. Nach seiner Geburt siedelte die Familie nach London. Dazu zählte auch seine 6 Jahre ältere Halbschwester aus einer früheren Ehe der Mutter. Anders, Vater hatte einen Job bei der norwegischen Botschaft angenommen und aus diesem Grund war dieser Umzug. Bereits nach einem Jahr in London trennte sich das Paar und Anders ging mit der Mutter und der Halbschwester zurück nach Oslo. Und im Laufe der Zeit empfand die Mutter den Jungen als sehr schwierig und wollte ihn wenigstens die Wochenenden in ein Heim unterbringen. Hierfür stellte sie einen Antrag beim Sozialbüro, der auch stattgegeben wurde, aber nach kurzer Zeit holte sie den Jungen dann doch wieder dauerhaft zu sich. Und ein Jahr später suchte sie erneut Hilfe, da sie mit der Erziehung des Jungen einfach nicht klar kam und total überfordert war. Und durch mehrere Untersuchungen eines Kinderpsychiaters wurde bei Anders Störungen festgestellt, dass er sich emotional nicht ausdrücken kann und er wenig Lust und Freude am Leben hatte. Trotz Empfehlungen des Psychiaters, den Jungen in ein Pflegeheim unterzubringen, blieb der Junge weiterhin bei der Mutter. Und aufgrund dieser Ergebnisse versuchte der Vater, das Sorgerecht zu bekommen, scheiterte aber 2-mal daran. Später wandte sich der Psychiater auch nochmal an das Jugendamt mit dem Hinweis, dass der Junge Anzeichen aufweist, dass er stark vernachlässigt wird. Auch dies blieb erfolglos.
Das ist ja sehr tragisch, wenn er vernachlässigt wurde und der Vater ihn ja zu sich holen wollte.
Ja.
Und das trotzdem nicht genehmigt wurde, ne?
Ja, manchmal liegt es halt an den Behörden, dass das nicht so läuft, wie es laufen sollte eigentlich. Bis 1994 blieb es erst einmal ruhig um Anders, bis er aufgegriffen wurde beim Anbringen von Graffitis an Hauswänden. Und größere Auffälligkeiten gab es bei Anders dann nicht mehr. Und er besuchte unterschiedliche Schulen, als letztes das Handelsgymnasium, welches er ohne Abschluss verließ. Dann gründete er erfolglos mehrere Unternehmen zwischen 2002 und 2006. Zusätzlich verkaufte er noch nebenbei gefälschte US-Dokumente und machte damit mehrere 100.000 Euro, die er aber wieder an der Börse unter anderem verzockte. Nebenbei organisierte er sich auch an unterschiedliche rechtsorientierte Organisationen. Seine Aktivitäten im rechtsextremen Milieu wurden um 2009 immer stärker und fanatischer. Unter anderem beteiligte er sich auch an dem Aufbau einer islamfeindlichen Organisation. Und hierdurch entstand auch immer mehr der Gedanke, Norwegen vom Islam zu befreien und seiner linken Verschwörung. Und diesen Gedanken versuchte er nun umzusetzen, indem er am 22. Juli gegen Nachmittag ein VW Crawler mit 950 Gramm Sprengstoff im Regierungsviertel abstellte. Der Anschlag sollte der sozialdemokratischen Regierung von Staatsminister Jens Stoltenberg gelten. Als er die Bombe fernzündete, wurde das Büro sowie weitere Gebäude im Umkreis verwüstet. Es sah wie ein Schlachtfeld aus. Dutzende blutüberströmte Menschen lagen auf der Straße. Und dass bei dieser Wucht an Sprengstoff, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur 8 Tote zu beklagen waren, ist wirklich ein Wunder. Und der Schaden war nach seinen späteren Angaben kleiner, als er es eigentlich geplant und sich gewünscht hätte. Kurze Zeit später erreicht ihr die Nachricht der Schreckenstat auch die Ferieninsel Utöya. Dort befanden sich zu dem Zeitpunkt ca. 500 Jugendliche in einem Sommercamp der Sozialdemokratischen Partei. Die Teenager machten sich natürlich auch Sorgen um Angehörige, die zu dem Zeitpunkt gegebenenfalls im Regierungsviertel waren. Alle sagten sich aber auch, dass hier wohl der sicherste Ort momentan sei. Sie ahnten es nicht. Anders hatte sich genau diese Insel als sein nächstes Ziel geplant. Er verkleidete sich als Polizist und machte sich auf den Weg zur Insel. Am Fähranleger, mit seinem Wagen angekommen, hielt der Kapitän Anders mit seinem halbautomatischen Gewehr als einen von der Antiterroreinheit. Und kurz nach Eintreffen auf der Insel hörte der Kapitän schon einen Schuss. Er ging von Schießübungen aus, das waren es aber weiß Gott nicht. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da kommt ein Irrer mit einem Gewehr auf eine Insel und du bist diesen mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Ja. Die Jugendlichen fingen an wegzulaufen, begleitend von Schüssen, um zu versuchen, in ein Waldstück zu fliehen. Was die Jugendlichen hinter dem Waldstück erwarteten, war ein Steilhang. Das muss so sein, als wenn du in einem Raum flüchtest, ohne Tür.
Ja.
Und diese Gruppe bestand aus ca. 50 Teenagern. Einige hatten bereits Schusswunden. Sie kletterten den Hang hinab und verschanzten sich auf herausstehende Felsplatten.
Muss man sich auch mal vorstellen, was das für eine Verzweiflung ist, dass du sowas machst.
Ja, du kletterst da runter und du bist schon verletzt und dann siehst du den Täter da oben stehen, der dich lächelnd anschaut und schießt. Der Täter traf einige in die Oberschenkel, Arme und Schultern. Sie fielen tief ins Wasser, überlebten aber schwer verletzt. Ein Teenager starb bei dem Fall in die Tiefe, da er auf eine Klippe aufschlug. Eine 17-Jährige berichtete später, dass er auf sie gezielt hatte, als sie davon schwamm. Er aber nicht schoss, man geht davon aus, dass er es nicht tat, weil sie zu weit weg war. Und dann musst du dir vorstellen, du schwimmst weg, so auf dem Rücken und siehst den Täter, wie der auf dich zielt. Er ließ dann von der Gruppe ab und jagte weitere Teenager über die Insel. Und er schoss letztendlich 69, meist Jugendliche. 32 davon unter 18 Jahre alt. Und diese Jagd soll ca. 71 Minuten gedauert haben.
Das ist unglaublich lang. Also da frage ich mich, warum das so lange gedauert hat, bis die Polizei da war.
Ja, da komme ich jetzt zu. Es war ca. 18 Uhr und Anders rief selbst die Polizei und wollte sich ergeben. Und bis die Polizei eintraf, vergingen weitere 60 Minuten. Anders selbst dauerte es schon zu lange und er rief erneut die Polizei an und sagte, dass er gerne festgenommen werden möchte und sich ergeben möchte. Und später wurde die Ursache klar. Die Polizisten haben eine falsche Ausfahrt genommen und die zweite Polizeistaffel, die mit dem Polizeiboot unterwegs war, da ging der Motor kaputt.
Gibt's ja nicht.
Krass, oder? Und letztendlich wurde er dann ja festgenommen und der anschließende Prozess dauerte 10 Wochen. Und hier kommt das damalige Gutachten des Psychiaters auch zum Tragen. Er verhielt sich im gesamten Prozess emotionslos, ohne jegliche Reue oder Mitgefühl, wie er schon als Kind eingeschätzt wurde. Auch nicht beim Vorstellen der Autopsieberichte oder bei den vielen Opfern, die anwesend waren. Ein Mädchen konnte seit der Tat nicht mehr sprechen. Der Vater musste für sie aussagen. Dann waren da Zeugen gekommen, die aufgrund der Tat keine Beine mehr hatten oder Arme. Einige hatten Glasaugen. All das bewirkte bei Anders nichts. 2012 erhielt er die Höchststrafe für die Tat, 21 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Und krass jetzt zum Abschluss, im letzten Jahr hat er einen Antrag auf Haftentlassung gestellt, wollte die Strafe zur Bewährung ausgesetzt bekommen, weil er nicht mehr gewalttätig sei und das Recht auf Freiheit hätte. Das wurde natürlich abgelehnt. Und was ich auch noch ganz traurig fand, wie ein Vater die Heldentaten seines Sohnes schilderte. Und dieser war ein sehr kräftiger Teenager und half den Jüngeren, in Verstecke zu gelangen, die er vorher noch schnell gebaut hatte, bis ihm selbst eine Patrone in den Rücken traf und er sofort verstarb.
Oh nein.
Ja, Tanja, tragische Geschichte.
Ja.
Und ich musste echt immer an diese Schüler denken, die da auf dieser Insel wirklich gefangen waren. Ne? Also man hört sich dann, ist ja eine Insel, aber wenn da einer mit einem Gewehr Hinter dir her kann so eine Insel vor allen Dingen sehr klein sein, ne?
Ja, und wenn du dich da 70 Minuten verstecken musst, das ist unfassbar.
Heftig, oder?
Ja.
Ja, Tanja, dann hatten wir ja heute mal zwei ganz unterschiedliche Geschichten, aber die hatten es beide in sich.
Ja.
Ja, und dann hoffe ich, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Crime Up Your Life.